Hey du, denk dran, unserem Podcast auf der App deiner Wahl zu folgen, damit du keine neue Episode mehr verpasst. Und wenn du uns noch mehr unterstützen möchtest, schenk uns 5 Sterne auf Apple oder Spotify und lass uns auch noch eine tolle Rezension da.
Mit Acast Plus kannst du uns übrigens werbefrei hören und auch 24 Stunden vor dem offiziellen Launch unsere neueste Episode vor allen anderen hören. Mehr Infos in den Shownotes.
This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Hallo und herzlich willkommen zu unserer Podcast-Reihe Starke Frauen. Ich denke, ich weiß nicht, es ist die Nummer 36.
Bestimmt, wenn du das sagst. Es tut auch nichts zur Sache. Das habe ich das letzte Mal auch schon gesagt. Es sind so wahnsinnig viele und es werden immer mehr. Und gefühlt haben wir so eine Liste. Also ich denke mal, wir arbeiten uns ab und jede Folge ist wirklich ganz toll. Und dann kommt wieder eine von rechts und links und man ist ein bisschen überfordert. Aber
genau. Ich hatte ja versprochen.
Disclaimer.
Ich bin stets bemüht bei der Recherche. Ich biete euch jetzt hiermit an, eine wundervolle Frau kennenzulernen und weiter nochmal nachzurecherchieren. Denn ich habe im letzten Podcast angeteasert, ich nehme Frau Laska Schüler. Die Dame heißt aber Elisabeth, genannt auch Else, Laska Schüler. wer lesen kann, ist klar im Vorteil. Ja, sie ist auch eine geborene Schüler.
Das tut nichts zur Sache.
geboren am 11. Februar 1869 in Elberfeld. Das erinnert mich total an Loriot. Loriot hat auch irgendwie bei diesem Anstandsunterricht immer von Elberfeld.
Wirklich?
Ja.
Meine Oma kommt aus Wuppertal und ist in Elberfeld, glaube ich, sogar geboren. Ist da ausgebombt worden allerdings und hat da nicht mehr viel Zeit verbracht, aber okay, wann ist sie geboren? 1800?
1869, am 11. Februar, müsste dann ein Wassermann, glaube ich, sein.
Korrekt. Oh. Wir müssen das immer dazu
lernen. Ich lerne. Und ist dann am 22. Januar 1945 in Jerusalem gestorben und war eine deutsch-jüdische Dichterin. Und ja, sie gilt als herausragende Vertreterin der avantgardistischen Moderne und des Expressionismus in der Literatur. Aber sie war auch Zeichnerin. Was denn?
Hat das nicht irgendjemand vorgeschlagen?
Ja, genau, das war die Jule. Auf Instagram hat sie uns angeschrieben und hat uns erstmal ganz liebevoll über den Klee gelobt, dass sie das total cool findet und dass sie sich aber wünschen würde, dass wir die Frau Schüler, wie ich irrtümlicherweise ja gesagt hatte, Schüler, dass wir sie einmal präsentieren, weil sie die ganz beeindruckend findet. So, was
macht es bei dir? Was hast du bei der Recherche? Bist du beeindruckt worden? Ist das jemand, wo du das unterschreiben kannst?
Vielleicht habe ich nicht gut genug recherchiert. Ich bin über ihren ehelichen Werdegang erstaunt, für die damaligen Verhältnisse doch sehr beeindruckend. Aber auch, sie war eine sehr mutige Person, die viel über ihre Gedichte und auch Theaterstücke provoziert hat und auch Dinge angesprochen hat, die sich sonst keiner getraut hat anzusprechen. Und dann gibt es halt auch Leute, die dann halt sagen, ja, man merkt ihre geistige Umnachtung schon im Alter.
Oh Gott.
Ja, und der Nächste sagt aber, Mensch, das ist so beeindruckend, weil so vorausschauend.
Ihrer Zeit voraus. Inwiefern hat sie provoziert?
Darf ich erstmal mache ich hier Biografie.
Oh,
danke
schön.
Also,
das merkst du, ne? Einmal die Biografie runterrattern.
So, sie war das jüngste von 6 Kindern von Janet Schüler, geborene Kissing, und einem Vater namens Aaron Schüler, ein Privatbankier. Mhm. Und er wurde später Vorbild für die Hauptfigur des Dramas Die Wupper. Ja.
Und Rheinländer, muss man dazu sagen. Wuppertal liegt, wenn mich nicht alles täuscht, im Rheinland. Das spricht für eine bestimmte Gemütslage,
schätze ich mal. Ja, so, bei der Mutter muss man dazu sagen, die Janet Kissing war nach dem Tod ihrer Eltern von einer Familie des Verlegers und Politikers Leopold Sonnemann aufgenommen worden. Mhm. Und dessen Frau Rosa war dann natürlich Janets, nicht natürlich, aber war dann Janets Ziehmutter. Mhm. Und Elses Vater Aaron Schüler und der Berliner Bankier Julius Israel Schüler waren die Brüder von Rosa Sonnemann. Und somit lernte dann die Janette den Aaron über dessen Bruder Julius kennen.
Verstehe.
Ja.
Alles klar. Dann müssen die sich ja schon relativ, wie weit waren die auseinander? Vermutlich hast du es jetzt nicht gerade auf dem Schirm, aber
nee, natürlich nicht,
ne? Müssen ja in etwa so im gleichen Alter gewesen sein, wenn die sich da beim Spielen vielleicht schon in der Sandkiste mal über den Weg gelaufen sind.
Dazu treffe ich jetzt keine Aussage.
Okay, gut. Bitte nachzurecherchieren.
Genau, Else galt als Wunderkind der Familie, weil sie nämlich schon bereits mit 4 Jahren lesen und schreiben konnte.
Wow.
Und sie hat die Schule aber abgebrochen und erhielt dann Privatunterricht im Hause ihrer Eltern. Und,
weil sie wahrscheinlich, naja, das ist so ein bisschen, vermute ich mal, so ein hochbegabten Phänomen. Man langweilt sich und dann
baut man vielleicht Mist, ne? Das ist aber natürlich interpretiert von uns.
Oder wie auch immer.
Genau, kann gut sein. Man ist nicht gefordert, man schaltet ab, ne? Mhm. Oder man provoziert, je nachdem. Das kann ich jetzt nicht so genau sagen. Das wird uns vielleicht Jule dann über Instagram schreiben.
So provokant sind die Wassermänner, Philipp. Auch Frauen vielleicht nicht. Wobei, naja, das führt zu weit. Okay, fahre fort.
Als sie 13 Jahre alt war, starb ihr Lieblingsbruder Paul und ihre Mutter, das weiß ich nicht.
Okay.
Ihre Mutter starb 1998 und dann hat sie, also sie hat darüber geschrieben, geäußert, die Vertreibung aus dem Paradies. War schon sehr, ich fand.
Aber da war sie schon 31, oder? Wenn ich richtig rechnen kann.
Als die 21, Mutter starb.
Entschuldigung, 21.
Als die Mutter starb, meinst du ja, jetzt, genau. Ne? Mhm. Ja, da hast du recht. Genau, aber es ist ja trotzdem, ne, wenn du eine enge Bindung hast und dass du da einen großen Verlust dann zu verzeichnen hast, ja, 1894, also 4 Jahre später, heiratete Else Schüler den Arzt Jonathan Berthold Lasker, daher dann auch der Doppelname. Mhm. Und der ist ein älterer Bruder des langjährigen Schachweltmeisters Emanuel Lasker. Also alles super Hirnis.
Mhm. Und er auch jüdisch? Jonathan lässt das vermuten, aber ist jetzt nur eine rein Proforma-Frage.
Vermutlich.
Okay.
Ich weiß es nicht. Mhm. Ja, auf jeden Fall zog sie dann in die Mutterstadt von heute nach Berlin.
Mhm.
Ja, 1897, also dann weitere 3 Jahre später, starb dann auch ihr Vater. Und 2 Jahre später, am 24. August 1899, wurde ihr Sohn Paul geboren. Das ist anscheinend ihr Lieblingsbruder Paul, ne? Genau, ja. Ja, und da wurde dann ihr erstes Gedicht veröffentlicht und ihr erster Gedichtband Styx folgte 1901.
Mhm.
Die Ehe mit dem Jonathan Berthold Lasker wurde dann 1903, also die hat genau bei 9 Jahre gehalten, geschieden.
Mhm.
Und weil sie ja einfach ein wie sagt man denn?
Sie hat nicht lang gefackelt, ich weiß schon, was du sagen willst.
Ja, genau.
Sie hat schwuppsdiwupps.
Schwuppsdiwupps hat sie im selben Jahr, im November, ein halbes Jahr später, den Schriftsteller Georg Levin geheiratet. Levin ist mehr unter dem Künstlernamen, den sie ihm gegeben hat, unter dem Künstlernamen Herwart Walden bekannt. Und
klingt so wahnsinnig deutsch, aber auch so fabelwesenhaft, finde ich. So Isolde, so ein bisschen nach Wagner klingelt das, genau. Ja, ne? Nach Wagner klingelt das.
Na gut, auf jeden Fall parallel 1906 erschien dann Lasker Schülers erstes Prosawerk, das Peter-Hille-Buch nach Hilles Tod, weil er ein enger Freund von ihr war. Und dann 1907 nochmal eine Prosasammlung, Die Nächte der Tino von Bagdad. 1909 publizierte sie das Schauspiel Die Wupper, also das war eine Schaffensphase ihrerseits.
Und Moment, aber sie hat den Namen von dem ersten Ehemann behalten und hat daraus einen Doppelnamen gemacht, ne?
Ja.
Interessant.
Ja. Und sie wurde mit dem Gedichtband Meine Wunder 1911 zur führenden deutschen Expressionistin.
Mhm.
Ja.
Jetzt könnte man einen Exkurs über Expressionismus machen, aber wir haben ja ein bisschen die Ansage bekommen, nachdem Sophie Passmann letztes Mal etwas ausgeufert ist, zeitlich gesehen.
Wollen wir auch nicht. So. Nach der Trennung von Herbert Walden 1910 wurde 1912 auch die zweite Ehe geschieden. Hm. Walden heiratete noch im selben Jahr in London die Schwedin Nell Roslund. Ohne eigenes Einkommen lebte Else Lasker Schüler jetzt von der Unterstützung durch Freunde, insbesondere Karl Kraus. Im Sommer 1912 begegnete sie dann Gottfried Ben, den kennt man.
Ja.
Genau, das war eine sehr intensive Freundschaft, die sich literarisch in einer großen Zahl von Liebesgedichten niederschlug, die sie Ben widmete.
Mhm.
Ja, ihr
hatten die auch was miteinander, aber der wurde nicht geheiratet, ne?
Nee.
Gut.
Der wurde nicht geheiratet, das heißt gut, und ich habe vergessen, dass sie einen Sohn gekriegt hat.
Aber von Ehemann Nummer zwei? Nee, eins.
Doch, hab Paul. Ich gesagt, natürlich. Ja. Paul, der ist hier, 24. August 1899 ja geboren.
Mhm.
Und dann ist der aber leider Gottes 1927 gestorben.
Oh, woran?
Tuberkulose.
Mhm.
Und da hat sie dann eine tiefe Krise gekriegt und hat dann den Nachruf Mein Sohn auch veröffentlicht. Und ja, zusammen mit Richard Billinger erhielt die Dichterin 1932 den letztmals vor der nationalsozialistischen Machtergreifung vergebenen Kleistpreis.
Mhm.
Und dann ging das ratzefatze eigentlich mit Emigration.
Mhm.
33 nach tätlichen Angriffen und angesichts der Lebensbedrohung emigrierte sie nach Zürich, erhielt dort jedoch Arbeitsverbot. Und es gab dort meistens auch nur befristete Aufenthaltsgenehmigungen und was zur Folge hatte, dass sie ständige Ortswechsel vollziehen musste.
Und da war sie ganz allein. Also ich meine, ja. Sie hatte jetzt keinen Mann mehr, ihr Sohn tot. Ich meine, der war auch alt genug oder wäre alt genug gewesen mit dem, der musste ja nicht mehr zu Hause wohnen, der war ja irgendwie Ende 20, ne? Aber trotzdem, was wäre aus ihm geworden, ne? Der war ja nun schließlich auch Jude.
Mhm.
Und dann ist sie, okay.
Also sie ist dann zwischen 34 und 37 zweimal nach Palästina gereist, ihrem Hebräerland nennt sie das.
Mhm.
38 wurde ihr dann die deutsche Staatsbürgerschaft aberkannt und in der Schweiz heißt es dann.
Arendt auch.
Ja, genau, heißt es dann 39. Schriftenlos. 1939 reiste sie dann zum dritten Mal nochmal dorthin und dann zu Kriegsbeginn wurde ihr die Rückkehr in die Schweiz verweigert, also das Rückreisevisum.
Mhm.
In Jerusalem wohnte Lasker-Schüler dann in dem Hotel Vienna und ab 1940 dann im Hotel Atlantik und beide an der belebten Ben-Yehuda Street.
Mhm.
Und sie hat ein kleines privates Zimmer zur Untermiete dann auch in der King George Street in Rechavia bezogen und hatte dann eine kleine monatliche Ehrenrente, die je zur Hälfte von der Jewish Agency und von dem Verleger Simon Schocken aufgebracht wurde.
Okay, ich wollte nämlich gerade fragen, wie kann man sich das leisten, im Hotel dann einfach so zu sein, ne? Wie gut konnte sie von ihrer Kunst dann noch leben? Ich meine, sie hat auch auf Deutsch geschrieben, nehme ich mal an.
Genau, was ein Problem war,
mhm.
Weil Deutsch dann mit der Zeit auch untersagt wurde und sie war verzweifelt in Palästina, sagt man, und gerade auch ihr Freundeskreis, den hat sie ja zu größten Teils verloren. Sie hat einen kleinen Freundeskreis dann von Emigrierten noch pflegen können, darunter Werner Kraft, Martin Buber und Samuel Hugo Bergmann, Simon Schocken und Ernst Simon. Und den Religionsphilosophen Simon verehrte sie in den letzten Lebensjahren leidenschaftlich, wie man wohl aus zahlreichen Gedichten und Briefen ableiten kann.
Aber sie ist dann doch recht alt geworden, ne? Wobei, wann ist sie noch? Nee, in den 40ern ist sie gestorben, ne? Mm. 49 oder was?
Ich glaube 45.
Okay.
1943 veröffentlichte sie dann ihren letzten Gedichtband, Mein blaues Klavier, neue Gedichte. Und ja, sie war am Ende tatsächlich sehr verzweifelt, weshalb es dann auch Sinn macht, dass am Anfang diese unterschiedliche Meinung, habe ich ja erwähnt, ne? Sie hatte das Leben in Jerusalem sich halt anders vorgestellt und war total enttäuscht und hat auch dann mitgekriegt natürlich, dass zahlreiche Freunde in Deutschland litten unter dem Verlust der Heimat und auch durch die Ermordung von den Juden in den Konzentrationslagern. Und das wurde nach und nach immer mehr bekannt. Dann natürlich die Unruhen und Aufstände von Juden und Arabern in Palästina unter britischem Mandat und die drastische Einfuhrbeschränkung für jüdische Flüchtlingsschiffe in den Häfen. Und sie engagierte sich auf jeden Fall für die friedliche Verständigung von Juden mit den Arabern und ja, war stadtbekannt als rastlose alte Dichterin. Und sie hat ein Kostüm immer gerne getragen. Das ist sehr orientalisch, weshalb man sich auch sehr über sie lustig gemacht hat dann. Aber das war dann einfach ihr Stil.
Ja. Ich würde gern ein, zwei Sachen sagen.
Das oder orientalische Kostüm als Prinz Yusuf.
Okay.
So, ja.
Jerusalem, ne? Man muss sich vorstellen, dass Israel, bevor sozusagen der Aufbau passierte und bevor dieser Staat gegründet wurde, in der Wüste war. Ne? Da war irgendwie nicht so wahnsinnig viel. Also ich weiß nicht, wie Jerusalem war in den 40er Jahren, aber ich glaube, da war noch viel zu tun und viel Kultur reinzubringen. Und dieses Land Israel ist ja innerhalb kürzester Zeit wirklich entstanden und man hat Bewässerungsanlagen in die Wüste gemacht. Also es war ein Wüstenstaat und ich kann mir schon vorstellen, dass wenn man dann in diese Stadt kommt, zwar schon zurück nach Hause, ne? Die Heimkehr sozusagen in das heilige Land, was ja eigentlich schön ist, aber da ist nichts im Grunde genommen erstmal, dass das einen sehr bedrückt. Und ich kann mich erinnern an eine Szene in dem Film Vor der Morgenröte, in der Stefan Zweig, der ja nun auch emigriert ist, diesen Schmerz so sehr gespürt hat, nicht dort zu sein und da in Frieden zu leben und aber genau zu wissen, zu Hause ist Krieg, da leiden meine Freunde, da werden die zum Teil getötet, gefoltert, wie auch immer, und ich bin hier in Sicherheit, und der ist an diesem Schmerz zerbrochen und hat sich dann das Leben genommen, zusammen mit seiner Frau. Und ich kann mir vorstellen, dass das unerträglich ist. Du sprichst deine Sprache, du bist Dichterin, du bist ein Mensch des Wortes und darfst deine Sprache nicht mehr verwenden,
nicht nutzen.
Und bist hin und her gerissen zwischen, ich bin eigentlich zu Hause und ich bin's überhaupt nicht und meine Heimat ist woanders, und das ist, glaube ich, unerträglich, kann ich mir sehr gut vorstellen. Und ich wollte jetzt noch die Eingangsfrage stellen, was provozierend war an ihrem Werk.
Zum Beispiel ihr erstes und wichtiges Drama, die Wupper, das war ja 1908, veröffentlicht wurde es 1909, fand am 27. April 1919 im Deutschen Theater Berlin statt, und nach dem Zweiten Weltkrieg wurde das Drama 1850 in Düsseldorf wieder neu inszeniert. Aber es gab auch noch das Theaterstück Arthur Aronimus oder Anonymus, weiß man irgendwie nicht richtig, wahrscheinlich eher Anonymus, das 1933 im Berliner Schillertheater kurz vor der Premiere stand, und das wurde sofort von den Nationalsozialisten vom Spielplan genommen. In diesem Stück hat die hellsichtige Dichterin die Judenverfolgung vorweggenommen. Und es heißt da, unsere Töchter wird man verbrennen auf Scheiterhaufen nach mittelalterlichem Vorbild. Der Hexenglaube ist auferstanden aus dem Schutt der Jahrhunderte. Die Flamme wird unsere unschuldigen jüdischen Schwestern verzehren. Also, und da wird halt gesagt, es ist ein Bezug auf das politische Zeitgeschehen.
Ja.
Und sie hat dann nochmal später ein unvollendetes Drama, Ich und Ich, das ist so ein bisschen die Fortsetzung von Goethes Faust, in welcher Mephisto und Faust vom Höllengrund aus beobachten, wie Hitler Stück für Stück die Welt erobert. Und dann schließlich erkennt Mephisto an, okay, angesichts der ganzen Gräueltaten, ja, das Böse darf nicht unterstützt werden, und dann bitten sie Gott um Vergebung und kommen dann beide in den Himmel, während das Dritte Reich dann in einem Flammenmeer untergeht. Und das war, ich glaube, 1944 oder so. Aber es war halt alles während der Zeit, und da sagen einige andere Dichter dann, Mensch, das ist ja ein absoluter Hammer, dass die das schon so vorweggenommen hat eigentlich. Ne? Und wiederum der Nächste sagt dann halt, nee, arme alte Frau, die wenig Sternschnuppen noch in ihrem Leben wahrnehmen kann, weil verarmt und im Exil, alleine, einsam, ja das präsentiert sie hier mit diesem Stück.
Okay. Na, du hattest ja so ein bisschen das als vorausschauend oder so bezeichnet, das Werk, ne? Ja, ich glaube, diese Ahnung und dieses Gespür, dass sich eine Gesellschaft verändert zu Ungunsten der eigenen, des eigenen Seins oder Religion oder wie auch immer, das hatten wir letztes Mal auch schon bei Hannah Arendt, ne, dass die das schon so gespürt hat. Ich meine, das war natürlich auch eine politische Frau, und die hat das natürlich nochmal die Gesellschaft auch ein bisschen anders bewertet, beobachtet und analysiert, ne, und trotzdem, Achtung Leute, da ist etwas im Gange, und das hat Else dann auf eine andere Art und Weise prophezeit, ne? Ja. Und künstlerisch dargestellt mit historischen Figuren oder.
Genau. Und was auch sie ein bisschen einzigartig gemacht hat, ist, neben der Liebeslyrik, die sehr viel Raum für sie von ihr eingenommen hat, gab es immer tief religiöse Gedichte und Gebete. Und die Übergänge waren immer fließend und mit orientalischen allgemeinen Motiven. Und sie ist auch, hat sich jetzt nicht so an die äußeren Regeln poetischer Form gehalten und hat auch häufiger Lust an sprachlichen Neuschöpfungen empfunden oder gehabt. Und hier ist so ein Beispiel der Dichtkunst in ein alter Tibet-Teppich. Ein alter Tibet-Teppich. Deine Seele, die die meine liebet, ist verwirkt mit ihr im Teppich-Tibet. Strahl in Strahl, verliebte Farben, Sterne, die sich himmellang umwarben. Unsere Füße ruhen auf der Kostbarkeit, Maschen tausend, aber tausend weit. Süßer Lama-Sohn auf Moschus Pflanzenthron. Wie lange küsst dein Mund den meinen wohl und Wang die Wange, bunt geknöpfte Zeiten schon.
Schön.
Hammer.
Gefällt mir.
Und da sind Maschen tausend, aber tausendweit ist ein Wort, wo du denkst, what the fuck? Lama-Sohn, okay, naja, Moschus Pflanzenthron. Also das, ich verstehe schon, das ist jetzt nur ein kleiner Teaser, ne? Und ich kann mir vorstellen, wenn man mehrere Gedichte von ihr liest und gerade auch dann in der Liebeslyrik, dass man ein absoluter Fan von ihr werden kann.
Das ist ja fast so ein bisschen Rilke-esque, wenn ich das jetzt mal so feuilletonistisch dahin hauen darf.
Anna-Maria Rilke, Der Panther.
Der Panther.
Habe ich geliebt.
Ich auch. Mhm. Ich kann es sogar noch auswendig, aber jetzt ist Precious On, ich müsste es jetzt aus...
Nee.
Ich wollte gerade sagen, hinter eines Baumes Rinde und die Made mit dem Kind.
Heinz Erhardt, ne?
Ja, genau.
Ja, das habe ich auch geliebt. Ist nicht ganz so in der gleichen Liebeslyrik-Richtung.
Nein.
Weil die Made am Ende, glaube ich, stirbt, ne?
Genau. Hinter eines Baumes Rinde ruft die Made nach dem Kinde. Genau. Das Kind ist weg. Der Vorteil ist, wenn man Dichterinnen, wenn wir Dichterinnen vorstellen, dass wir das dann auch versuchen, eine eigene Interpretation das wiederzugeben. Mm. Ich erinnere mich an Maria Callas. Ich kann nicht so singen wie sie, ne? Also man muss sich das dann irgendwie immer vorstellen. Aber da haben wir ja wirklich etwas, was wir vorlesen oder vortragen können. Mm. Und das finde ich sehr schön. Sollten wir häufiger machen.
Wollte ich gerade sagen, ne? Das ist jetzt unsere erste Dichterin nach so vielen Folgen.
Wahnsinn. Insofern vielen Dank, liebe Jule. Vielen genau. Dank, liebe Kim.
Gerne.
Blick auf die Uhr, boah.
Hey, Bombe.
Wir sind ja schon richtig, richtig knackig Pros. Heute. Genau. Mhm. Nachdem wir einige Folgen so lang gemacht hatten, ich hatte dann auch bei Sophie Passmann, habe ich gedacht, boah, das war eine so tolle Folge. Und als ich es mir dann nochmal angehört habe, dann hatte es so Strecken, wieder monologisierende Strecken von mir. Deswegen bin ich jetzt auch ein bisschen froh, dass wir so eine knackige Folge.
Ja, super. Wir sprechen auch, dass wir das wieder häufiger machen, ja. weil wir auch gesagt haben, eigentlich so zwischen 20, 30 Minuten ist immer so ein schöner Snack und dann kann man eventuell noch eine zweite Folge hören oder eine dritte Folge.
Kann man noch zwei, drei Hemden bügeln nebenbei.
Wen stellst du mir denn als nächstes vor?
Ich stelle dir vor Ellen Lee DeGeneres.
Wow.
Da cool. Hat dann sicherlich jeder von euch ein, vielleicht das Selfie vor Augen, was sie, das berühmteste Selfie der Welt.
Von der Oscar.
Von der Oscar-Verleihung. Ich weiß gar nicht, glaube ich 2013 oder 14 oder irgendwie sowas. Muss ich gleich nochmal in meine, oder später nochmal in meine Unterlagen gucken. Cool. Oder wie sie sich geoutet hat. Ich glaube, es gibt auch bei ihr ganz viele Stationen, Aufs und Abs zu berichten, Leiden und aus der Asche wie Phönix. Mhm. Durchhaltend. Also ist auf jeden Fall eine sehr, sehr starke, tolle, bewundernswerte, lustige Frau, die auf jeden Fall ihren Platz hier verdient hat. Übrigens die erste lesbische Frau, glaube ich. Also offenkundig lesbische.
Offenkundig, ne?
Lesbische Frau, genau.
Okay. Ich freue mich.
Wird sein das nächste Mal. Ich mich auch. Und ja.
Vielen Dank fürs Zuhören und
genau,
bis
von
zum
mir
nächsten
auch.
Mal.
Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.